Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte jetzt noch, bevor ich anfange mit der Predigt, beten und ich bitte, dass jedem, dem das möglich ist, dazu aufzustehen. Danke, allmächtiger Vater, dafür, dass wir heute dich loben dürfen. Danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir auf dich hören können. Ich bitte dich, dass du meinen Mund öffnest, damit er dir Ruhm verkündigt. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst und Herzen öffnest, dass das, was du heute Morgen sagen möchtest, in die Herzen hineintrifft. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Wir schauen uns heute Morgen den zweiten Thessalonicher Brief an, und zwar das erste Kapitel, die Verse 1 bis 12. Und ich hoffe, das erscheint jetzt hier am Beamer. Ich lese dazu aus der Übersetzung Schlachter 2000 vor. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr das Reich Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in den flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinem Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und des Werk des Glaubens in der Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ein nicht ganz einfach zu verstehender Text, den Paulus hier schreibt. Vielleicht auch hätte ich eine modernere Übersetzung noch nehmen können, um das vielleicht eindeutiger zu machen. Aber ich dachte, ich lese es jetzt mal so sehr nah an dem Grundtext vor, damit wir das auch uns einfach mal vor Augen führen, wie das geschrieben ist, um jetzt darauf eingehen zu können, warum hat er das so geschrieben? Warum hat er hier diese Thessalonicher, also das ist eine Gemeinde in einer Stadt, warum hat er sie hier so vorgehoben und gelobt? Und vielleicht ein bisschen zu dem Kontext, warum, also wo müssen wir uns da hineinversetzen? Wir befinden uns bei diesem Brief, den Paulus schreibt, ungefähr 20 Jahre nach dem Tod von Jesus. Es gibt zwei Briefe an die Gemeinde in Thessalonich, das ist der erste und der zweite Brief, und die beiden sind sehr kurz nacheinander geschrieben worden, so ungefähr ein, zwei Jahre nacheinander. Und wir sind jetzt in diesem zweiten Brief und Paulus schreibt diesen Brief aus der Stadt Korinth. Und jetzt muss man wissen, diese beiden Städte, Korinth und Thessalonich, die sagen uns vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel, vielleicht Thessalonik kennt man noch heute, aber diese beiden Städte damals waren auf der ganzen Welt bekannt. Das ist ein bisschen so wie New York und Sydney oder sowas, also das waren wirklich sehr bekannte Städte und auch noch nah beieinander, geografisch gesehen im heutigen Griechenland liegen, das eine im Südgriechenland, Korinth, und das andere im Nordgriechenland, Thessalonich, damals in Mazedonien, heute Griechenland. Und diese beiden Städte waren Hauptstädte. Das eine die Hauptstadt Griechenlands, Korinth, und das andere die Hauptstadt Mazedoniens, Thessalonich. Thessalonich ungefähr 100.000 Einwohner, Korinth ungefähr 150.000 Einwohner. Und obwohl diese beiden Städte geografisch gesehen ziemlich nah beieinander lagen, waren sie grundverschieden. Korinth war eine Hafenstadt und dort gab es unglaublich viel Unmoral. Das ist etwas, was sich bis heute irgendwie durchgezogen hat, ne, wenn man an Hamburg oder New York denkt. Die sind ja auch bekannt für diese Unmoral, diese Städte. Und das war damals auch schon so. Korinth war so ein Durchlaufplatz und dort gab es unglaublich viel speziell sexuelle Unmoral über Prostitution und so weiter. Das war dort gang und gäbe. Thessaloniki hingegen war eine Stadt mitten im Land und diese Stadt hatte andere Probleme. Es gab auch religiös viel, beides waren römische Hauptstädte, also von Rom beherrscht. Aber dort gab es ganz andere Probleme und auf die möchte ich heute ein bisschen eingehen. Für uns ist vor allen Dingen wichtig zu wissen, Paulus schreibt aus der einen Stadt, Korinth, an die Thessalonicher, also an die Christen in Thessalonich. Und obwohl die in der gleichen Zeit leben, obwohl sie geografisch ähnlich beieinander leben, haben diese beiden Gemeinden völlig unterschiedliche Herausforderungen. Und das ist auch heute so. Die Offenbarung macht das ganz deutlich, dass in der letzten Zeit auch die Gemeinden mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass wenn wir solche Briefe lesen, dass wir nicht eins zu eins den Brief an die Thessalonicher nehmen und sagen, das ist mein Leben und das muss ich auf mich beziehen. Sondern wir sind vielleicht schon eher wie die Korinther, noch ein bisschen anders. Wir haben, vielleicht würde man uns eher mit der Gemeinde Laodicea, die Stadt hier, vergleichen. Aber grundsätzlich ist wichtig zu wissen, es ist eine andere Perspektive. Und deswegen sollten wir auf solche Briefe schauen und nicht, was sagt dieser Brief über mich, sondern was kann ich von dieser Gemeinde zum Beispiel lernen. Und die Thessalonicher, die hatten andere Probleme, habe ich schon erwähnt. Und einer der Grundfragen, die sich durch beide Briefe zieht, dass Paulus beantwortet, Thessalonicher wussten nicht genau, sind wir eigentlich richtig? Er lobt sie hier so, aber sie haben das Problem gehabt, dass sie nicht sicher waren, ist mein Glaube der, so wie ich ihn habe, eigentlich richtig vor Gott? Und eine Frage, wo Paulus im ersten Thessalonicher Brief ganz stark beantwortet, ist diese Frage, ist Jesus vielleicht schon gekommen? Sie waren so verunsichert davon, ob das richtig ist, was sie in ihrem Leben da erleben mit Gott, ob das vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass sie diesen wichtigen Tag des Wiederkommens Jesus schon verpasst hatten. Aber darum soll es heute nicht gehen, das ist im ersten Thessalonicher Brief behandelt. Aber diese Angst, ihr Leben könnte falsch sein und das, was sie machen, könnte Gott nicht wohlgefällig sein, hat sich weitergezogen und deswegen schreibt Paulus auch nochmal einen Brief. Und diese Unsicherheit rührte daher, dass sie verfolgt waren. Die Juden waren in erster Linie diejenigen, die sie verfolgt haben. Und sie wurden auch anderweitig bedrängt, auch von der römischen Besatzung. Und das war so eine Frage, die sich denen aufschließt. Passt das denn? Unsere Umstände, die sind so schlecht, die sind so negativ. Ist das vielleicht ein Zeichen Gottes, dass er uns nicht lieb hat oder dass es nicht richtig ist, was wir tun? Habe ich etwas falsch gemacht? Und ich glaube, das ist etwas ganz Natürliches, was ganz Menschliches. Wenn du in deinen Garten gehst und ein Gartenhäusle baust und du baust es komplett auf und wenn du fertig bist, bricht es zusammen. Und dann baust du es nochmal auf und es bricht wieder zusammen. Dann fragt man sich, normal denken zumindest, habe ich was falsch gemacht? Und die Thessalonicher waren genauso, das ist ja natürlich. Wenn du deinem Glauben ernsthaft glaubst, alles machst, wo du denkst, dass es richtig ist, zu Gott betest und dann kommen ein Schlag nach dem anderen, vielleicht was Gesundheitliches oder du kommst anderweitig in deinem Leben an Grenzen und dann denkst du, ist das denn richtig, so wie ich glaube? Ist das richtig, was ich tue? Und vielleicht guckst du manchmal auf dein Leben und denkst dir, sollte das Leben eines Gesegneten, also einen Christen, nicht anders aussehen? Sollte der nicht irgendwie immer lächelnd durch die Gegend laufen? Sollte der nicht alles im Griff haben? Sollte der nicht auf sein Äußeres achten, ein Vorbild im Job sein, ein Vorbild in der Erziehung, alles in seinem Leben unter einen Hut bringen können, so ein Vorzeigeleben haben? Und dass die Leute mich angucken und denken, boah, so will ich auch sein, deswegen werde ich Christ. Die Antwort darauf ist nein. Das ist nicht das, woran man Christen erkennt. Das ist nicht das, woran man ein gesegnetes Leben erkennt. Wenn du heute Morgen hier sitzt und manchmal eher verzweifelst an deinem Zustand, weil du sagst, es passt so schlecht zusammen, wie meine Umstände, meine äußeren Sachen aussehen, dann bist du eigentlich genau richtig hier. Weil Umstände und das, wie es äußerlich scheint, sind nicht gleichzusetzen mit der geistlichen Realität deines Lebens. In Prediger 7, Vers 5, da schreibt dieser Prediger, dass er darüber verzweifelt, wie ungerecht diese Welt ist. Er sagt, da ist der Gerechte, der sich aufrichtig darum kümmert, Gottes Willen zu tun, danach lebt und der stirbt in jungem Alter. Und dann ist derjenige, der ungerecht lebt und er hat ein langes und wohlhabendes Leben. Und das ist die Realität, in der wir leben. Es wird nicht die superreich, die besonders gottesfürchtig sind. Es sind nicht die politisch ganz oben oder in der gesellschaftlichen Struktur, in Machtpositionen ganz oben, die besonders geistlich leben. In den ersten 5 Versen, die wir vor uns liegen haben, da sagt Paulus, dass sie trotz Anfeindung beständig sind, Gott treu und ihn bezeugen. Das Zeugnis dieser Gemeinde in Thessalonich ist ein unglaublich starkes Zeugnis. Sie haben äußerlich Bedrückung, Verfolgung und trotzdem schreibt Paulus ihnen zu, euer Glaube wächst und eure Liebe wächst gegen jedermann. Und ich finde dieses gegen jedermann eine unglaublich starke Aussage. Weil wenn ich mir vorstelle, man würde für dich das Urteil fällen, du bist jemand, der Liebe hat gegenüber jedermann. Also das ist doch stark, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr Menschen in eurem Leben, wo ihr wenig Liebe oder vielleicht sogar Abneigungsgefühle habt? Stellt euch vor, das Zeugnis wäre, ihr habt Liebe für jedermann. Das kann der Paulus so der ganzen Gemeinde zuschreiben. Und dass man das auch äußerlich sieht, dass sie Liebe für jeden haben. Ich stelle mir vor, das ist so eine Gemeinde, da kann jeder hinkommen. Die Leute, die gerade aus den Gefängnissen entlassen wurden, die Leute, die Migranten sind, Leute, die andere Vorstellungen haben, da ist jeder willkommen. Sie haben Liebe gegen jedermann. Und ich finde, das ist so ein tolles Zeugnis, was Paulus hier den Thessalonichern aufstellt. Man kann sich das so vorstellen, dass er wahrscheinlich diesen ersten Brief geschrieben hat und den Silvanus oder Timotheus oder so gegeben hat. Der hat den in die Gemeinde gebracht nach Thessalonich und dann ist er dort vermutlich, das war damals so üblich, so 1-2 Monate geblieben und zurückgekommen und hat dann dem Paulus berichtet, wie es dort war. Und daraufhin schreibt er dann diesen zweiten Brief. Und es heißt ja, dass er das, was er zurückbekommen hat als Zeugnis, nicht einfach ein Hörensagen ist, sondern wahrscheinlich von einem seiner engsten Vertrauten gehört hat, der dort gelebt hat und mitgekriegt hat. Das ist so. Das ist so in der Gemeinde. Das ist ein aufrichtiges Zeugnis. Und jetzt stehen wir natürlich hier in einer anderen Welt, in einem anderen Umstand. Wir werden nicht verfolgt, zumindest nicht so, wie das damals bei den Thessalonichern über war. Das war ja wirklich dann auch körperliche Anfeindung und wir müssen da ja auch ehrlich bleiben. Wir werden nicht verfolgt wie in irgendwelchen islamischen Ländern, ja, wo Menschen umgebracht werden, wo Menschen, christlichen Familien die Kinder geklaut werden. Also es ist ja wirklich, dass wir in einer ganz anderen Situation leben und nicht sagen können, wir sind verfolgt. Weil ich habe einen Bekannten, der macht Großevangelisation und der kriegt von der Stadt dafür Plätze zur Verfügung gestellt. Das ist nicht verfolgt sein. Manchmal tun wir aber so, als wären wir verfolgt. Aber wir haben mit anderen Problemen zu kämpfen. Was ich schon angesprochen habe, mit Lauheit. Reichtum macht lau. Und dann beschweren wir uns, wenn es ein bisschen weniger wird. Klar, es gibt Leute auch in Deutschland, die haben echte Nöte. Das will ich nicht absprechen. Aber wir tun manchmal so, als ob wir einen ganz anderen Kontext hätten, als es real ist. Wir dürfen hier Gottesdienst feiern. In aller Freiheit. Wir müssen nicht aufpassen, dass wir den Namen die Partei nicht in den Mund nehmen. Weil dafür werden Gemeinden in anderen Ländern geschlossen, wenn sie das tun. Was ist das Zeugnis, was du gerne über deinem Leben hättest? Was ist das, was du gerne hättest, was man am Ende deines Lebens über dich sagt? Wonach strebst du in deinem Leben? dass man sagt, er hat es geschafft, 3 Häuser zu erwirtschaften, eine hohe Position in Politik oder Wirtschaft zu erreichen oder dass du noch mit 70 aussahst wie 50. Liebe für alle Menschen. Was gibt es für ein schöneres Zeugnis, was man nachher über dich sagen kann, als dass du geprägt, dein Leben geprägt war von Liebe gegen jedermann und ein Glaube hattest, der unzerrüttbar war, gegenüber allen Anfeindungen. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass ein Glaube, der unerprobt ist, kein Glaube ist, auf den man sich verlassen kann. Und deswegen sollten wir, wenn wir Anfechtungen oder Versuchungen erleiden, nicht gleich denken, oh, ich armer Mensch, sondern meine Chance, mein Glaube hat die Chance zu wachsen. Und jetzt steht in diesem Text, in den ersten Versen, dieser komische Satz drin, dass die Verfolgung ein Anzeichen ist, würdig zu sein. Ja, das ist ein bisschen sperrig, das kommt uns vielleicht komisch vor, wie das dort geschrieben ist. Ich möchte das kurz aufgreifen. Es soll vor allen Dingen diesen Gegensatz beschreiben von der irdischen Realität und der geistlichen Realität. Bei dem Würdigsein geht es hier nicht um eine Leistung. Da geht es nicht darum, dass die Thessalonicher so toll waren, dass Gott sie verfolgt hat, dass sie verfolgt wurden, weil sie so toll waren. Man kann sich das eher vorstellen wie einen Zuspruch. Ich stelle mir vor, da sind 10 Turmspringer und der Trainer geht zu ihnen hin und sagt zu jedem, dass du machst eine dreifache Schraube und so weiter. Und zu einem geht er hin und sagt, du machst einen Rückwärtssalto, eine dreifache Schraube und landest am Ende mit dem Körper im Wasser. Das ist in diesem Fall ein, der Trainer traut es ihm zu. Er traut diesem Springer zu, dass er diese komplizierte Übung macht. Ich meine, ich weiß gar nicht, keine Ahnung von der Sportart, ob das wirklich kompliziert ist. Aber dieser Zuspruch vom Trainer, das ist das, was hier gemeint ist. Ihr seid würdig dieser Situation. Gott spricht Ihnen das zu. Ihr haltet das aus. Ich traue euch zu, dass ihr dieser Anfechtung, dass ihr die aushaltet. Es ist ein Zeichen dafür, reif sein im Glauben. Gott sagt ihnen, oder durch Paulus sagt er ihnen, ihr seid reif im Glauben. Und ich glaube, dass ihr das schafft. Und da kann man jetzt keinen Umkehrschluss draus ziehen, dass man sagt, wenn du nicht verfolgt wirst, dann hast du einen schlechten Glauben. Sondern, wie ich das vorhin erwähnt habe, das ist teilweise auch gemeindeabhängig nur oder regional und heute, wie wir es sehen, auch sehr stark politisch abhängig. Und in diesem Abschnitt wird ganz deutlich, dadurch, dass er sagt, dass die sichtbare Realität nicht gleichzusetzen ist mit der geistlichen Realität, dass Gott hier gerade einer Gemeinde, die sich als sehr schwach empfindet, als machen wir es überhaupt richtig, zuspricht, ihr seid stark. Wie in 2. Korinther 12, Vers 19, in der Schwachheit ist Gott mächtig. In unserer Welt ist genau das gegenteilige System. Deswegen passt das ganz gut. Die Bibel spricht oft von der Welt und von der geistlichen Realität. Und in unserem Leben, geprägt von Social Media und anderen Informationen, haben wir ganz andere Maßstäbe. Dort geht es immer nur darum, wie man sich darstellt, welche Erfolge man zu verweisen hat. Und niemand stellt da ja dar, wie schlecht er ist oder wie, würde auch keiner angucken, aber die allermeisten geht es immer nur darum zu zeigen, wie toll ist man eigentlich? Was kann ich alles vorweisen? Und das nennt die Bibel weltlich. Weltlich ist es, rumzulaufen und mit seinen Erfolgen anzugeben. Und bei diesem Weltlichen geht es doch eigentlich immer um eins. Ich möchte Bewunderer. Wenn man darstellt, wie toll man ist, wie hübsch man ist, wie reich man ist, welche Erfolge man hat, dann geht es doch immer um das gleiche Ziel. Ich möchte Bewunderer für mich haben. Und letztendlich ist das nichts anderes, als ich klaue Gott die Ehre, die ihm zusteht. Gott beurteilt Menschen ganz anders. Gott beurteilt uns nicht nach diesen oberflächlichen, weltlichen Dingen. Wir Menschen sind so oft, dass wir auf irgendwelche Sachen schauen und dann ist jemand nicht so toll, weil er ein Problem hat wie zu rauchen oder er ist zu dick, er ist zu dünn, er ist ungepflegt, er stottert, er hat eine psychische Beeinträchtigung. So schnell sind wir dabei, auf diese Oberflächlichkeiten zu schauen und zu gucken, nur was hat ein Mensch für Schwächen, die sichtbar sind. Aber Gott sieht uns anders. Zu Gott kannst du nicht kommen und sagen, wie einer der Instagrammer oder wie die Leute sich nennen, ich bin so intelligent. Ja, was willst du zu Gott kommen und sagen, ich bin so intelligent? Er hat deine Intelligenz geschaffen. Können wir sagen als Schwaben, hey, wir haben uns diese Wirtschaft, diesen Erfolg erarbeitet? Nein, das ist Schwachsinn. Die großen Faktoren dafür hat kein Mensch in der Hand, dass wir schon so lange keinen Krieg mehr haben, dass es Metall in Deutschland gab, also Erz. Viele der größten Faktoren, die für Erfolg maßgeblich sind, hat der Mensch überhaupt nicht in der Hand. Wir können uns nicht irgendwelcher Dinge rühmen und zu Gott gehen und sagen, guck mal, das bin ich, so toll habe ich das geleistet. Und deswegen sagt Gott, er erwählt das Schwache, er erwählt den, der erkannt hat, dass er Gott eigentlich nichts bringen kann, außer Lob. Das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir ihm danken und loben für das, was er uns gegeben hat. Weil was kannst du in deine Hände legen, um ihn zu bringen, zu sagen, das habe ich geleistet. In der Schwachheit ist Gott stark. Dort, wo wir zugestehen und wo wir eingestehen können, dass wir es nicht in der Hand haben, da kann Gott mächtig werden. Und dann kann Gott wunderschöne Dinge daraus machen. Ich fand das klasse, ich glaube, das war letzte Woche bei diesem Reach Across, wo hier eine Frau vorne stand und sagte, ich bin 40 und ich möchte anderen Frauen zeigen, dass es lebenswert ist, auch ohne Mann und Kinder. Und ich fand das so klasse irgendwie, so diesen Ausspruch zu sagen, ich muss jetzt nicht sagen, oh, ich habe irgendwas nicht geschafft, sondern Gott kann mich in dem gebrauchen, wie meine Situation ist. Ich sehe nicht auf das, was ich nicht kann oder wo ich irgendwelche Einschränkungen habe, sondern ich sehe darauf, was Gott mir gegeben hat. Und das ist halt ein anderer Blickwinkel, eine andere Dimension, zu schauen, was Gott einem gibt. In den Versen 6 bis 10 geht es dann um die Wiederkunft Christi. Er greift das aus dem 1. Thessalonicher nochmal auf, dass es noch nicht so weit ist. Jesus war noch nicht wieder da. Und wenn er kommt, erst dann wird es echte Gerechtigkeit geben. Wir leben noch im Diesseits, noch in dieser jetzigen Zeit, aber eines Tages wird er kommen. Aber es ist noch nicht jetzt. Und Gerechtigkeit wird erst dann auf der neuen Welt mit Jesus existieren. Aber er sagt, es gibt zwei Gruppen. Und die sind jetzt nicht sichtbar voneinander zu trennen. Und er wird denen vergelten, die bedrängt haben, die Gott nicht anerkannt haben, und sie werden ewige Strafe leiden. Und auf der anderen Seite wird er die Seite stellen, die glauben an Jesus Christus. Und sie werden Ruhe und Gemeinschaft haben und Jesus verherrlichen bei seiner Wiederkunft. Und das finde ich so stark, dass Paulus hier wieder diesen Gegensatz aufzeichnet, dass wir Ruhe haben werden mit ihm. Also ich finde das so ein schönes Wort, Ruhe haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in dieser hektischen Zeit wünsche ich mir oft nichts sehnlicher als Ruhe. Und wir werden eine geistliche Ruhe, einen tiefen Frieden haben, wenn wir bei ihm sind. Und so oft geht es mir hier in dieser Zeit anders. Da bin ich aufgewühlt, da bin ich gestresst, da bin ich getrieben. Und dann werden wir Ruhe haben bei ihm. Und keine beängstigende Ruhe, sondern eine Ruhe, wo wir bei ihm sind und wissen, jetzt ist alles gut. Und wir dürfen mitnehmen, Jesus richtet zu seiner Zeit. Jesus wird sich darum kümmern, dass diese Gerechtigkeit eingeführt wird. Und es gibt so ein paar falsche Denkensweisen oder so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber so Sprüche in der Gesellschaft, die uns in falsche Richtungen führen. Zum Beispiel, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das ist einfach Schwachsinn. Es steht nirgendwo in der Bibel, sondern Jesus macht ziemlich deutlich, dass schon Dinge in Gedanken tun für Gott des Todes würdig sind. Steht, wer schon in Gedanken eine Frau, andere Frau begehrt, der ist des Todes würdig. Also der hat schon alles verfehlt. Da wird nicht aufgeteilt und gesagt, ja, wenn du diese kleine Sache gemacht hast, dann kriegst du jetzt schon mal eine Klatsche. Nein, vor Gott hat keiner von uns eine Chance. Wir alle haben gesündigt und haben verfehlt und verdienen das Gericht. Jeder von uns verdient den Tod. Aber Jesus nahm diese Strafe auf sich. Und du hast die Wahl, du hast die Möglichkeit, das anzunehmen. Anzunehmen, dass deine Strafe auch auf Jesus geht. Die Sünde regiert unsere sichtbare Welt. Einerorts durch Verfolgung, andererorts durch Unzucht oder Geldgier. Von wem willst du regiert werden? Ich hatte in meiner Bachelorarbeit im Maschinenbau zwei Herren, sage ich immer. Ich hatte den Dozenten, der hat mir gesagt, ich möchte gerne, dass du mir alle zwei Wochen genau schreibst, wie du wissenschaftlich vorgegangen bist, mit Ausblick, was du bis in zwei Wochen gemacht hast. Und ich möchte, dass du am Ende dann diese Bachelorarbeit runtergeschrieben hast und dass sie meinen wissenschaftlichen Ansprüchen entspricht. Mir ist völlig egal, ob du das Unternehmen wirtschaftlich ruinierst damit, ob du Erfolg hast. Hauptsache, es ist wissenschaftlich aufgeschrieben. Das war immer so sein Tonus. Und dann hatte ich einen Anleiter in der Firma, der hat gesagt, mir ist es egal, wie wissenschaftlich du arbeitest, ich will am Ende, dass da Moneten rausspringen. Und ich hatte manchmal so das Gefühl, ich habe zwei Herren. Und es ist fast unmöglich, den beiden zu dienen. In so einer Bachelorarbeit kriegt man das noch hin, aber im Geistlichen nicht. Jesus sagt, das lesen wir in Matthäus 6, 24, du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Und das können wir weiter übertragen, das ist nicht fürs Geld nur da, sondern du kannst einfach nicht deinen weltlichen Begierden dienen und Gott. Du kannst nicht diesem egozentrischen Wesen frönen und gleichzeitig Gott dienen. Und damit ist nicht gemeint, dass wenn du jetzt einmal fällst und das jetzt mit dem falschen Ohr hörst und sagst, oh, ich bin da mal in Sünde geraten und dort habe ich mich mal fehlleiten lassen, dass du gleich verloren bist oder sowas. Darum geht's nicht. Aber wonach trachtest du in deinem Leben? Worauf ist dein Leben ausgerichtet? Darauf, möglichst viel Geld zu scheffeln? Möglichst viel Anerkennung zu kriegen? Oder Gott zu dienen? Und das geht halt nicht, indem ich mich selbst in den Mittelpunkt stelle. Die letzten beiden Verse. Gott kommt an sein Ziel. Jesus selbst kam in Vollmacht, aber gleichzeitig in einer sichtbaren Ohnmacht. Als Kind geboren. Ein Kind ist total abhängig von seiner Mutter. Es kann gar nichts. Und durch die ganze Geschichte, die wir lesen von Jesus, wirkt es eigentlich so, als ob oberflächlich gesehen Jesus gar nicht die Macht hat. Also der Teufel kann irgendwie hingehen zu ihm, kann ihn versuchen, kann ihm sogar alles Mögliche anbieten. Also das liest sich so, als ob er die Macht hat, ihm alles Mögliche an Macht zu geben, an Geld. Es wirkt ein bisschen so, als ob er das in der Hand hat. Und dann hat Jesus einen Rückschlag nach dem anderen. Die Menschen hassen ihn, sogar die eigenen Leute, sein eigenes Volk liefert ihn aus, seine Freunde verlassen ihn. In den Händen der Feinde Israels wird er getötet. Und dennoch kann Jesus am Kreuz schreien, es ist vollbracht. Das ist dieser Unterschied zwischen sichtbarer und unsichtbarer Realität. Sichtbar denkt man, da ist doch alles schiefgelaufen. Aber aus der göttlichen Perspektive kann Jesus sagen, am Ende, am Kreuz, es ist vollbracht. Er hat die Strafe auf sich genommen, die sonst wir hätten leiden müssen. Jesus kommt an sein Ziel, egal wie die Umstände sind, egal was der Feind versucht, Jesus kommt am Ende an sein Ziel und du kannst mit ihm an diesem Ziel dabei sein. Du hast die Wahl, folge Jesus und gib das alte Leben auf. Gib es auf, deinen eigensüchtigen, selbstsüchtigen Wünschen zu folgen und Jesus dich unterzuordnen. Er ist es wert, ihm nachzufolgen. Auch wenn das für uns bedeutet, in dieser Welt nicht das zu bekommen, was man sich vielleicht so wünscht. Denn das Ziel all unserer Bemühungen ist, dass Jesus geehrt wird, dass er verherrlicht wird. Ich möchte noch mit einem Gebet abschließen und ihr könnt jetzt sitzen bleiben. Allmächtiger Vater, hab Dank dafür, dass du die Größe hast, klein zu werden. Danke dafür, dass du nicht auf diese Oberflächlichkeiten schaust, sondern allein auf unser Herz. Und ich möchte dir, dass wir bringen, dass wir uns klein machen vor dir. Danke dafür, dass du groß bist und nicht wir und dass das reicht. Nutze unsere Schwachheit und verherrliche dich darin. In Jesu Namen. Amen. Thank you.